Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Sportseele. Heute mit der nächsten Interview-Episode. Mein heutiger Gast ist Stefan Sachsinger, auch bekannt als The Spirit Body Architect auf Instagram. Er ist Heilpraktiker und Personal Trainer. Und ja, erstmal Stefan, herzlich willkommen im Podcast Sportseele. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, lieber Tim. Danke für die Einladung. Freue mich auch, dass ich hier bin.
Ja, und ich freue mich heute ganz besonders über einen Austausch von Themen über den Körper und Geist, die ja hier, ja, wie man schon am Namen erkennt, von Sportseele eine große Rolle spielen und die uns beiden sehr am Herzen liegen. Auch bei deinem Namen hat man es jetzt gesehen, Spirit Body Architect. Und ja, zum Anfang ist es eine Tradition, dass sich der Gast einmal ganz kurz vorstellt anhand von kleinen Lebensstationen, damit die Personen, die jetzt heute zuhören, auch wissen, mit wem spreche ich denn heute. Und ja, stell dich gerne mal kurz vor.
Ja, prinzipiell möchte ich zu Anfang kurz erwähnen, dass mich vor allen Dingen der Name deines Podcasts angesprochen hat, danke, mich jetzt hier mit dir zu unterhalten, Sportseele, weil ich sofort irgendwie Resonanz gespürt habe, dass es hier einfach auch um etwas geht, das, ich sage jetzt mal, den klassischen engen Kontext auch so ein bisschen verlässt und wir so ein bisschen auch über den Tellerrand schauen können, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und ja, wer oder was bin ich? Ich bin genau die Seele, die sich von deiner Einladung angesprochen gefühlt hat. Und diese Seele hat natürlich eine Geschichte als Person, als Mensch. Ich bin jetzt fast 57 Jahre alt, verheiratet seit fast 30 Jahren, habe zwei erwachsene Kinder und lebe hier im schönen Oberbayern. Und bin von klein auf eigentlich immer sportlich sehr aktiv gewesen. Ganz früher mit Turnen und Leichtathletik, dann aber auch Eishockey, Bobfahren, Skifahren, viel Kraftsport auch in jungen Jahren gemacht. Und bin einfach in einem Haus aufgewachsen mit einem sehr sportlichen Vater. Und von daher bin ich einfach so in Sportschuhe quasi von klein auf irgendwie gestellt worden und habe auch lange mitgespielt, sich quasi so diesem Lifestyle meines Vaters, ich will nicht sagen unterzuordnen, aber zumindest anzulehnen, habe viel von ihm gelernt, habe aber natürlich auch gemerkt irgendwie, dass der reine Ansatz, eben Sport ist das Wichtigste im Leben und so weiter, natürlich auch irgendwann in die Enge führen kann. Und bin dann also mit Anfang 20 auch, habe ich mich schwer verletzt, habe sehr viel schwere Gewichte gehoben, gerade als Bobfahrer damals, als Kraftsportler und hatte dann einen Bandscheibenvorfall mit 23, 24, war da wirklich ziemlich am Boden zerstört. Hatte das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen, konnte auch nur noch auf allen Vieren krabbeln. Und aus Unwissenheit und Ungeduld habe ich mich damals auf eine Operation eingelassen, was ich heute nie wieder machen würde mit dem Wissen, das mir heute zur Verfügung steht. Und ja, habe dann natürlich aufgrund dessen schon gewisse Abstriche machen müssen, was so mein Leben als Sportler betrifft. Habe mehr oder weniger dann umgesattelt auf ein ganzheitliches, gesünderes Training und wurde vom Leben mehr oder weniger so ein bisschen zurechtgestutzt, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe gelernt, auch demütiger zu werden, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach gedacht habe, was kostet die Welt, ich bin unbesiegbar und es geht immer so weiter. Ja. Und das war so der erste massive Schuss von Bug, wo ich gemerkt habe, das Leben hat noch was anderes mit mir vor, als jetzt nur mein Ego irgendwie ständig unter Beweis zu stellen und mich mit anderen zu messen und im Grunde genommen meine ganze Energie daraus zu ziehen, besser als andere zu sein, stärker und die auch in irgendeiner Form besiegen zu können. Ja, und wie ging es dann weiter? Ich bin dann mit 28 zum ersten Mal Vater geworden. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mit meiner Tochter nicht ganz so einfach ist, die so zu erziehen, wie ich erzogen worden bin. beziehungsweise habe dann einfach gemerkt, ich stoße an meine Grenzen, weil sie einfach, ich sage jetzt mal wirklich auch beim Stichwort Seele zu bleiben, eine sehr, sehr reife Seele ist und die uns als Eltern, speziell mir als Vater natürlich auch sehr, sehr schnell gezeigt hat, wo meine Grenzen sind, was sie vom Leben erwartet, was sie von mir erwartet und was eben nicht geht. Und aus Liebe zu meiner Tochter habe ich natürlich auch begonnen, mich zu verändern, über den Tellerrand hinauszublicken. Habe damals dann sogar aufgrund dessen, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich stoße an meine Grenzen, auch was sie mir als kleines Mädchen für Teachings gegeben hat und so weiter, dass ich noch viel zu lernen habe oder zumindest mich zu erinnern habe, was in mir angelegt ist. Und habe dann eine vierjährige Heilerschule gemacht, eine amerikanische, bei einer ehemaligen NASA-Physikerin. Habe mich also sehr stark mit metaphysischen Dingen beschäftigt, mit feinstofflichen Dingen, mit alternativen Heilmethoden, mit allem, was wir so klassischerweise eigentlich in unserem System nicht mit auf den Weg kriegen, habe ich dann begonnen, unglaubliches Interesse zu entwickeln und zu spüren, es gibt viel, viel mehr zwischen Himmel und Erde, als unser begrenzter Verstand in der Lage ist zu verstehen und zu begreifen. Und was wir natürlich auch nicht, ja, einfach lernen im klassischen System, Schule und so weiter und so weiter. Ja, und ich war natürlich damals schon immer als Trainer tätig und habe dann einfach gemerkt, habe dadurch aber auch meine Toolbox ziemlich erweitert und bin in die Lage gekommen, jetzt bei Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, auch andere Werkzeuge zu benutzen als eben nur den physischen Körper, weil ich einfach gemerkt habe im Vorfeld, wenn ich mich immer nur über den physischen Körper annähere und das meine einzigen Ansätze sind, dann, obwohl ich eigentlich viel gelernt hatte und auch geglaubt habe, ich weiß schon viel, einfach es nie so, zumindest nicht mittellangfristig oder nachhaltig gefruchtet hat, dass diese Menschen die Erfolge erzielt haben, die ich mir gerne gewünscht hätte und die aus dem Grund diese Menschen auch zu mir gekommen sind. Und ja, und das war natürlich irgendwie so der Beginn einer Reise, die bis zum heutigen Tag irgendwie andauert. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich nicht mehr auf einer horizontalen Ebene bewegt als Mensch, sondern es war wirklich eine vertikale. Und im Grunde genommen geht es ja bei uns allen auch darum, dass wir uns in erster Linie auch vom Bewusstsein her weiterentwickeln, dass wir unsere Schwingung, unsere Frequenz erhöhen, höher schwingen, breiter werden, ein größeres Verständnis, ein breiteres Verständnis auf die Dinge bekommen, aufs Leben per se, wer wir sind, was das ganze Leben so eigentlich für einen Sinn hat, für einen Hintergrund hat. Und ja, also es kamen dann ein paar andere Schüsse von Bug so auch daher, so alle 10 Jahre habe ich das Gefühl gehabt, hat mir das Leben nochmal so einen vor den Latz geknallt, was dann auch wiederum die Einladung war, nochmal genauer hinzuschauen, noch mehr loszulassen, noch tiefer zu reflektieren und ja, einfach vor allen Dingen das Ego noch ein bisschen mehr aufzulösen, worum es aus meiner Sicht im Leben auch geht. Und gerade wir als Sportler, wir, glaube ich, sind von klein auf alle irgendwo Sucher, egal ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir suchen auch durch den Sport oder versuchen durch den Sport etwas zu erkennen, was uns in dem Moment, wo wir sehr aktiv sind, noch gar nicht bewusst ist, dass es aber ein Weg sein kann, eben tiefere Schichten in uns zu entdecken, zu erkennen und sie auch zu realisieren. Manchen gelingt's, manchen gelingt's weniger gut, aber ich glaube, dass wir Sportler alle im Grunde genommen den Sport benutzen, nicht um des Sports per se oder einzig um des Sports willen, sondern um durch den Sport und über den Sport etwas Größeres, etwas Tiefgreifenderes zu realisieren.
Schön. Das sind schöne Abschlussworte. Erstmal danke für das Teilen deiner Geschichte auch. Und es waren sehr wichtige Aspekte dabei, fand ich, die wir auch nochmal besprechen werden im Laufe jetzt unseres Interviews. Und ja, also da sind Themen dabei, die mich natürlich auch sehr interessieren und wahrscheinlich auch viele Zuhörer, die das Konzept, wie du auch gesagt hast, Sportseele anspricht. Und es einfach heutzutage so ist, dass der Sport allein nicht mehr als Körper betrachtet wird oder wir uns selbst nicht mehr nur den Körper sehen, sondern das Äußere auch das Innere betrachten und da einfach diesen Trend dann noch weitergehen. Und ja, deswegen war das auch für mich wichtig, da meinen Beitrag zu leisten, auch hier mit dem Podcast, um über diese Themen zu sprechen, um nicht nur den Körper zu sehen als Sportwissenschaftler oder Sozialwissenschaftler des Sports, sondern eben auch das dahinter. Und das ist schön, dass wir da jetzt heute nochmal einige Aspekte aufgreifen werden. Und bevor wir das machen, würde es mich nochmal interessieren. Also du hast dich ja das Spirit Body Architect genannt auf Instagram als Name. Was bedeutet er für dich persönlich? Also wirklich dieses Architect dahinter? Und ja, was macht den Architekten in dem Sinne besonders aus?
Ja, das ist eine gute Frage, die bekomme ich immer wieder gestellt. Der Name spricht eigentlich schon für sich, um was es geht. Und irgendwo haben wir auch alle eine gewisse Ahnung, um was es geht. Aber wir haben natürlich auch einen Verstand, der möchte es gern rationell und linear verstehen, was es bedeutet. Ein Architekt ist jemand einfach, der eine Architektur, der Menschen hilft, eine Architektur zu erstellen, die einfach sehr kreativ ist, die erfüllend ist, die schön ist, die stabil ist, die ganzheitlich ist. Und das Wort Spirit Body bedeutet für mich, dass wir in erster Linie Spirit sind und eben einen Körper haben, um dem Spirit die Möglichkeit zu geben, sich individuell über ein Körperinstrument zum Ausdruck zu bringen. Also wir sind in erster Linie, das ist der Kontext, wir sind Spirit und dann gibt es eben einen Körper, der hier als Mensch inkarniert, um dem Spirit, der für uns alle gleich ist, die Möglichkeit zu geben, sich individuell einzigartig durch den Körper auszudrücken. Und die Seele ist der Vermittler. Die Seele ist quasi der Vermittler, um dem Spirit die Möglichkeit zu geben, sich durch die Person, durch den Körper zum Ausdruck zu bringen. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass wir lernen, auf die Seele zu hören. Die Seele ist was anderes wie unser Verstand. Der Verstand lebt in der Dualität, der wertet, der analysiert, der denkt, der wägt ab, der sieht Dinge schwarz und weiß. Da gibt es immer irgendwo einen Gegensatz, während die Seele im Grunde genommen ewig ist und mehr mit Intuition oder wenn wir es jetzt mal wissenschaftlich betrachten, auch mehr rechtshirnig, intuitiv, emotional, vom Herz her eben die Impulse des Spirits, wie sich Spirit durch den Menschen selbst erfahren und erkennen möchte, quasi auf diese Stimme zu hören. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft, und du hast vorher von einem Trend gesprochen, jetzt immer offensichtlicher wird. Und dieser Trend hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass wir uns eben als Menschheit, als Spezies auch weiterentwickeln und das Bewusstsein erhöht wird. Dass wir einfach in ein anderes Bewusstseinsfeld jetzt mehr und mehr hinein, wie soll ich es beschreiben, uns hinein bewegen und einfach spüren als Menschen, als empfindsame Wesen, als Seelen, was uns als Menschheit nicht mehr länger dient. Also dieses alte Modell zum Beispiel so, wir hören auf das, was von oben so runter diktiert wird und das sind, dem haben wir uns unterzuordnen und dem haben wir irgendwie einfach ohne uns Gedanken zu machen, so scheuklappenmäßig einfach diesen Weg zu gehen. Das ist jetzt, was wir als Menschheit begreifen und speziell deine Generation oder auch die Generation meiner Kinder, die ein bisschen älter sind als du, oder auch die nachfolgenden Generationen, bei denen funktioniert das auch nicht mehr so, weil die von Haus aus schon mit einer anderen Schwingung hierher kommen, mit einem anderen Bewusstsein und letztendlich auch da sind, um das System zu verändern, lebenswerter zu machen, um den Menschen mehr die Fähigkeit auch zu geben, zu realisieren, glücklicher zu werden, sich zu auszudrücken, ihre Qualitäten, ihre Talente, ihre Seinspotenziale, die in jeder Seele angelegt sind, auch wirklich hier ja einfach auf die Straße zu bringen. Lass es uns ganz, ganz einfach mit diesen Worten zum Ausdruck bringen.
Schön.
Und wie ich mich sehe mit meinem Werdegang oder mit meiner Story, bin ich letztendlich auch vom Leben in diese Richtung geführt worden, um dabei, was durch mich zum Ausdruck gebracht werden möchte, um dabei behilflich zu sein, um dabei zu unterstützen. Also quasi wirklich das zu realisieren, wir sind nicht dieser Körper, der geboren wird und stirbt. Wir haben einen Körper, wir sind das Leben, das diesen Körper durchströmt, das ihn animiert, das ihm diese menschliche Erfahrung ermöglicht. Und das zu verstehen und damit auch die Angst zu relativieren vor dem Tod oder die Angst, uns quasi wirklich selbst zu verwirklichen, einfach zu nehmen, um aufzuzeigen, was alles möglich ist, wenn wir uns dem Leben hingeben.
Schön. Ja, das sind wichtige Worte und auch sehr tiefgründige Worte, die du hier schon wählst. Das ist spannend. Da gehen wir auf jeden Fall auf diese Aspekte noch ein in Zukunft. Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich dann später nochmal stellen werde. Nochmal zum Verständnis, glaube ich. Deswegen, gerade was du gesagt hast, deswegen Spirit als erstes und dann Body und nicht andersrum. Du hättest ja auch sagen können, hier The Body Spirit Architect, aber nach deiner Erklärung soll es, glaube ich, jetzt verstanden worden sein, warum eher Spirit als erstes ist und dann Body als nächstes. Und wie gesagt, wir vertiefen das dann auf jeden Fall später noch tiefer. Allgemein habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, die mich auch noch ein bisschen interessiert. Du hast ja eine große Followerschaft auf Instagram aktuell. Damit geht ja auch eine große Verantwortung einher. Der Hauptgrund natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern hierbei ist natürlich, dass die meisten deiner Videos mit besonders schönen Hintergrund gemacht werden in der Natur. Eine Ode an die Bayerischen Alpen würde ich jetzt gerne von dir nochmal hören. Schwärme gerne mal und mach mal ein bisschen Werbung.
Weißt du, ich bin halt hier einfach geboren worden und aufgewachsen. Und als jüngerer Mensch nimmt man Dinge einfach als selbstverständlich. Man lebt hier, man nimmt alles gerne mit, wie es ist, aber ist sich oft auf einer gewissen Ebene dessen noch gar nicht bewusst, wie wichtig die Natur eigentlich ist, was für ein Privileg oft es auch ist, in so einer Landschaft aufzuwachsen. Und je älter man wird als Mensch, umso vergänglicher erkennt man natürlich auch, dass der Körper ist. Der Körper wird älter. Du kannst mit 50 gewisse Dinge nicht mehr tun, die du mit 20 konntest und so weiter und so weiter. Auch wenn man sehr lange, wenn man intelligent lebt, aufrechterhalten kann, was ich auch gerne mache. Aber man bekommt mit den Jahren einen Blick für die Schönheit der Natur. Und ich sage nicht, dass eine Stadt nicht auch schön ist oder dass nicht jeder Bereich, jeder Platz im Leben auch eine gewisse Schönheit hat, weil Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ich habe einfach irgendwo dieses Privileg erkannt, hier aufgewachsen zu sein, hier mit dieser schönen Natur umgeben zu sein. Und ich bin einfach gerne in der Natur. Ich verbinde mich gern mit ihr, weil mich die Natur auch immer an meine eigene Natur erinnert. Und gerade wenn es mir auch mal vielleicht irgendwie zu viel wird, und ich mache mittlerweile ja auch sehr, sehr viel online, sitze sehr, sehr viele Stunden teilweise vorm Computer, vorm Handy, was eigentlich zu viel ist, was aber dieser Job mittlerweile einfach mit sich bringt. Ja. Ich habe viel, viel gelernt in den letzten Jahren, Autodidakt, was ich alles nicht kannte und konnte. Mhm. Und deswegen sitze ich zu viel davor, ganz ehrlich. Ja. Hoffe auch, dass ich da die Weichen verstellen kann.
Geht mir auch so.
Dass es wieder ein bisschen weniger wird. Und da ist immer meine Auszeit die Natur. In dem Moment, wo ich auf den Berg gehe, wo ich in den Wald gehe, wo ich an einen See fahre, wo ich an einem Bach sitze, spüre ich sofort wieder, ich bin nicht getrennt von der Natur. Die Natur ist in mir und ich bin Bestandteil der Natur. Und deswegen liebe ich die Natur so sehr und bin so gerne draußen und versuche natürlich auch, so gut es geht, in meinen Videos im Sommer natürlich mehr und im Frühjahr als jetzt im Winter. Wobei es da auch ginge, aber manchmal ist es einfach logistisch einfach ein bisschen ja. schwieriger. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Bin ich einfach viel draußen und versuche das auch durch meine Videos natürlich irgendwie rüberzubringen. Und ich kriege so viele DMs und Kommentare tagtäglich aus der ganzen Welt, gerade von Menschen, die in Großstädten leben, wie sehr sie das bereichert und wie sehr sie auch wirklich den Vibe, die Intention, die Natur, die Bewegung und all das inspiriert, um bei sich anzufangen, auch wieder mehr in die Natur zu gehen und auch ihre eigene Natur damit mehr wieder zu entdecken.
Schön. Schön, das kann ich auf jeden Fall hier persönlich im Gespräch bestätigen, dass es auch rüberkommt, dass diese Verbindung, die sieht man einfach. Einfach auch, man erkennt, dass du da eine große Verbindung zu hast, vor allem zu den Bayerischen Alpen. Und es ist schön, ja, im Sommer die Natur zu sehen und dann dieses digitale Fotobuch, sagen wir mal, zu haben jetzt, dafür ist Social Media vielleicht mal ganz gut, um mal die positiven Seiten von Social Media zu zeigen oder zu zeigen, aufzuzeigen, dass man wirklich so ein Bilderbuch hat von seinem Leben und die Natur einfach so eine große Rolle spielt, um so einen Ausdruck zu zeigen. Jetzt im Sommer die schönen Berge mit der Sonne im Hintergrund, die grünen Wiesen und dann jetzt im Winter die Schneelandschaft. Ich habe es gestern in deiner Story gesehen. Wunderschön haben wir hier noch nicht in Mainz, aber hoffentlich vielleicht irgendwann. Ansonsten mache ich sehr gerne Urlaub in den Alpen. Es kommt auf jeden Fall dazu. Und ja, wie du sagst, auch jetzt zum Beispiel den Winter zu nutzen, das, was die Natur geschaffen hat, für sich zu nutzen, das ist aktuell auch Eisbaden für mich. Ich habe jetzt keinen Fluss oder so aus den Alpen, aber ich nutze einfach eine alte Weinfasstonne, mache da kaltes Wasser rein. Und es hat auch schon seinen Charme, sagen wir es mal so. Das freut mich immer ganz besonders. Und das ist auch eine super Sache für Körper und Geist. Eisbaden als perfektes Beispiel. Aber da wollen wir uns nicht länger drüber halten. Kannst du gleich nochmal kurz erzählen, wenn du Lust hast. Aber was mich mehr interessiert, ist nochmal dieses Thema Gesundheit. Wir haben jetzt viel auch von Körper und Geist gesprochen, von Seele. So. Aber was bedeutet Gesundheit in diesem Kontext? Also ich habe auch ein Zitat von dir gelesen aus einem weiteren Podcast, und zwar Gesundheit ist mehr als nur einen funktionierenden Körper zu haben und ein gutes Blutbild. Was genau bedeutet dieser Satz erstmal für dich? Das spricht ja erstmal diesen Körper an. Und wie definierst du wahre Gesundheit im Allgemeinen?
Wahre Gesundheit ist, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn wir uns nur mit einem Bündel von Glaubenssätzen und Konditionierungen identifizieren und uns darüber definieren, dann sind wir einfach eine sehr, sehr begrenzte Version unseres eigentlichen wahren Wesens und unserer Größe. Und wenn ich aus dieser begrenzten Person, okay, Person heißt nichts anderes wie eine Maske zu haben, daher kommt auch das Wort. Und wenn ich mich über diese Person, die konditioniert ist, die Dinge gelernt hat und sich mit diesen gelernten Dingen und was sie gut kann und nicht kann, identifiziert oder darüber definiert und von dem Platz aus versucht, gesund zu werden, gesund zu sein, dann ist es immer etwas, was nicht wirklich funktionieren kann, zumindest nicht auf lange Sicht oder auf erfüllende und glückverheißende Sicht. Weil was wir, wenn wir so leben, kreieren, ist ein sogenanntes Image. Und dieses Image, das, was der Name schon sagt, ist ja nur ein Bild. Und wenn ich mich mit einem Bild oder mit einem Abziehbild oder mit einer Person verwechsele, dann steht mir die tiefe Dimension eines erfüllten, sinnhaften Lebens einfach nicht zur Verfügung. Und es gibt Menschen, die sehen optisch gesehen und sind vielleicht auch, wie ich damals im Podcast gesagt habe, auch vom Blutbild her, top, gesund. Ja, da gibt es nichts zu meckern, alles im grünen Bereich sozusagen. Aber irgendwo, und das habe ich immer wieder gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die von außen betrachtet perfekt aussehen und andere auch auf den ersten Blick glauben, oh, die sind glücklich, die haben es geschafft, die sind gesund. Wenn man mal lernt, hinter die Fassade zu schauen, dann spürt man Traurigkeit, dann spürt man ein Leid, dann spürt man einen mangelnden Selbstwert, dann spürt man Minderwertigkeitsthemen und so weiter und so weiter. Und Menschen haben versucht, eben über ihr Äußeres das zu kompensieren oder das zu vertuschen oder zu kaschieren. Und ich kenne das selbst. Ich hatte diese, ich glaube, da kann jeder Mensch zu einem gewissen Grad mitreden, dass wir das alle irgendwo versuchen, weil es wird uns ja auch durch die Medien, durch die Werbung von klein auf so vorgegaukelt. Okay, wenn du es schaffen willst, dann brauchst du die und die Noten, dann müssen gewisse Noten auf einem Blatt Papier stehen, egal ob das eine Bedeutung hat oder nicht. Dann solltest du so und so aussehen, das ist das Ideal. Dann solltest du mit den und den Leuten Kontakt haben, weil die haben es geschafft und so weiter und so weiter. Und das Ganze basiert eben auf einem Nährboden, der durchseucht ist mit Begrenzungen, mit Abhängigkeiten und mit Ängsten. Und aufgrund dieses Nährbodens, der natürlich ungesund ist, versuchen wir, Gesundheit zu kreieren oder Gesundheit zu generieren. Und Gesundheit, rein medizinisch betrachtet, ist was anderes wie vom Spirit her betrachtet, von der Perspektive der Seele her. Weil es gibt auch Menschen, die haben erkannt, wer sie sind und haben vielleicht körperliche Probleme oder körperliche Wehwehchen, sind aber in sich viel gesünder und glücklicher und zufriedener als derjenige, der auf dem Blatt Papier die besten Blutwerte hat, aber innerlich sucht, unzufrieden ist, getrieben ist, rastlos ist und von daher einfach noch nicht angekommen ist.
Ja, und
verstehst
genau
du? Also, Gesundheit ist etwas für mich, das über die körperliche Gesundheit weit hinausgeht. Aber Gesundheit natürlich auch, die körperliche Gesundheit auch Bestandteil dessen ist und sein kann.
Ja.
Und das ist auch mir ein Anliegen, weil sonst würde ich nicht mich jeden Tag versuchen, einigermaßen sinnvoll zu bewegen, mich gesund zu ernähren, auf die Auswahl meiner Nahrungsmittel zu achten und so weiter und versuchen einfach einen Körper, ja, einfach zu erhalten, der meiner Seele möglichst lang dient, um sich durch den Körper kreativ und vielleicht auch kraftvoll auszudrücken.
Ja, das ist echt gut zusammengefasst, um einfach nochmal diese Perspektive jetzt verstanden zu haben, dass man nicht nur den Körper hat, sondern auch was daneben besteht, sei es Geist und sei es die Seele, und diese halt unabdingbar miteinander zusammenwirken, das eine vom anderen abhängt. Und das kennt man ja aus vielen Beispielen, wenn man jetzt ganz klassisch aus dem Fußball einen Kreuzbandriss erlebt, dann geht es einem mental erstmal viel schlechter. Und da muss man sich aus diesem Tief, in Anführungszeichen, erstmal rauskämpfen. Das ist eben auch das Mentale. Deswegen ist es auch so wichtig, und man sieht es ja auch im Leistungssport vor allem, dass Mentaltrainer immer viel mehr noch aufkommen und das auch eine wichtige Rolle spielt, auch in Mannschaften, in Mannschaftsgefügen, aber auch bei Individualsportlern. Nur ist halt bei Leistungssport, wenn ich es gerade genannt habe, als Übergang immer so mein Problem mit dem Leistungssport, dieses schneller, höher, weiter denken, dieses immer gewinnen müssen vielleicht auch, weil eben ja das Leben, das Einkommen davon abhängt irgendwo auch. Es gibt diesen Selbstoptimierungstrend bis zum Umfallen aktuell. Wann kippt denn für dich die Fitness und Gesundheit, wo auch mentale Gesundheit dazu hängt, wie wir gerade erkannt haben, wirklich ins Ungesunde? Und ja, wo ziehst du für dich persönlich auch die Grenze?
Weißt du, das Problem auch mit dem ganzen Biohacking und so weiter ist, wenn du das Wort mal wirklich auf die Wurzel, woher es kommt, irgendwie zurückverfolgst, das ist ja, ein Hack ist ja ein Schlag. Okay? Das heißt, du versuchst mit einem Schlag, mit einem Hit, mit einem Stoß irgendwie von außen irgendwie massiv in das System einzugreifen, um es vermeintlich zu optimieren. Mhm. Und das versuchen Menschen, die versuchen quasi durch Biohacking oder durch diese Körperoptimierung, es ist keine Selbstoptimierung, es ist eigentlich eine Körperoptimierung, in ein System zu investieren, das eh vergänglich ist. Okay? Das heißt, die versuchen einfach auch mitunter auch aus Angst vor dem Tod möglichst so zu optimieren, um den Tod möglichst weit rauszuschieben. Den physischen Tod. Spannend. Weil der für viele einfach das ultimative Ende ist, was es für mich nicht ist. Mhm. Es ist nur ein Übergang. Es ist ein Übergang in einen anderen Bewusstseinszustand oder in einen anderen Aggregatzustand. Okay? Das, was existiert, kann nicht einfach verschwinden, sondern es kann sich nur transformieren oder verändern.
Ja.
Und wenn ich das mal begriffen habe, dann werde ich eigentlich mein ganzes Leben nutzen müssen, okay, so viel in den Körper zu investieren, nur um da ein paar Jahre rauszuholen. Und dann ist es nicht mal sicher, ob das dann tatsächlich geschieht, weil ich glaube auch an sowas wie Schicksal, wenn letztendlich deine Zeit gekommen ist, dann ist sie in irgendeiner Form auch gekommen. Es liegt schon auch, wir haben schon auch die Selbstverantwortung, wie wir unser Leben gestalten, wie unser Lifestyle ist, wie bewusst wir leben, das auch zu verändern. Aber man kann es eben nicht Gewalt und nur mit Willen des Egos schaffen. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich persönlich mag lieber oder sprich immer lieber gern von dem Wort von Bioharmonizing als Biohacking, weil Harmonizing ist im Grunde genommen auch ein Lifestyle, ein Lebensstil, den ich wirklich lebe und den ich so ganzheitlich lebe, dass ich auch, wenn ich mal meine Hacks nicht mache oder nicht jeden Tag meine Hack-Agenda irgendwie so in meiner inneren To-Do-Liste abhaken kann, ja, dass ich dann das Gefühl habe, um Gottes Willen, Rückschritt und jetzt bin ich irgendwie nimmer auf dem Optimierungstrip und was weiß ich. Also das kann auch zu einer Versklavung führen an meine Hacking-Ideen, die ich so habe und die ich so tagtäglich irgendwie versuche, unbedingt auch hinzukriegen und, mhm, und ja, einfach durchzuziehen.
Spannend.
Diese Gefahr, die sehe ich einfach, wenn man das zu intensiv in diese Richtung schlittern lässt.
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, was war deine Frage?
Ging um den Selbstoptimierungstrend, den du dann in die Selbstharmonie umgedreht hast. Genau, dass man
das genau, und die Selbstharmonie ist im Grunde genommen auch wieder etwas, die nur entstehen kann, wenn ich erkenne, dass ich in meiner Essenz und dass wir in unserer aller Essenz bereits vollkommen sind und pure Harmonie sind. Das ist das, was wir alle sind in unserer Essenz. Aber wir haben es eben, und das ist auch der Schleier, durch den wir gehen, wenn wir in einen menschlichen Körper als Seele hinein inkarnieren, dann findet erstmal ein Vergessen statt. Vergessen dessen, wer und was wir eigentlich wirklich sind. Und jeder Mensch bekommt aber tagtäglich, ständig Chancen, wo von innen quasi die Seele klopft. Hey, lieber Tim, lieber Stefan, erinnere dich. Und wenn wir offen genug sind und wenn wir auch unser Herz uns selbst gegenüber öffnen und uns nicht ständig verurteilen und bewerten, was wir noch nicht können oder wo wir noch nicht perfekt genug sind oder noch nicht optimiert genug sind, wenn wir das erkennen, dann können wir aus diesem Impuls heraus jedes Ereignis, auch jede Challenge, jedes Problem, jede Herausforderung als Geschenk sehen, um uns weiter in unsere Größe, in unsere wahre Natur wieder hinein auszudehnen. Das heißt, es ist ein Prozess, der ist multidimensional und eben nicht eingleisig, hier Biohacking, jetzt bin ich so alt und wenn ich jetzt einen DNA-Test mache, dann möchte ich aber, dass mein Bio-Age 10 Jahre jünger ist, weil dann bin ich gut unterwegs.
Spannend, ja, das sind diese Scheuklappen, die du am Anfang erwähnt hast, dass man einfach mal einen breiteren Blick aufs Leben hat, grundsätzlich. Und dann, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, du hast die nächste Frage schon super aufgegriffen, da ging es um, also jeder hat ja seinen Rucksack zu tragen und es gibt immer wieder Herausforderungen im Leben. Dann sind mir deine Worte vom Anfang nochmal in den Kopf gestoßen, mit dass du am Anfang ja mit 23, 24 eine schwere Verletzung hattest und dann irgendwie auch alle 10 Jahre ja, eine Herausforderung kam und das Leben halt eben diese Herausforderung mit sich bringt. Und dann dieses Bild im Kopf, was du gesagt hast mit dem Klopfen der Seele von innen, dass es genau diese, alle 10 Jahre diese ja, Verletzungen, Herausforderungen waren, die halt geklopft haben im Körper, dass man einfach nochmal mehr wieder ins Reflektieren kommt. Was ist denn gerade aktuell in meinem Leben los? Was sind die Herausforderungen, die mich beschäftigen? Und wie kann ich wieder mehr zu dem hören, wer da vielleicht an der Tür gerade klopft? Und das ist auch die Frage, die ich mir am Anfang aufgeschrieben habe, zu dem, was du gesagt hast. Und zwar, wie kann man denn auf seine Seele hören?
Also nochmal auf das jetzt zurückzukommen, weißt du, diese massiveren Schüsse von Bug, diese heftigeren Herausforderungen, ja, die kommen dann, wenn wir auf die Kleinen nicht hören.
Okay. Es schaut sich auf, meinst du?
Ja, ja, genau. Oder wenn wir einfach wirklich nicht hinhören, was die kontinuierlichen Einladungen sind, unserem Leben einfach mehr Tiefgang zu geben, mehr Freiheit, mehr inneren Frieden, mehr grundlose Freude, grundloses Glücklichsein. Wenn wir das nicht erkennen, sondern sehr stark trotzdem irgendwo willenstechnisch oder nur willenstechnisch unterwegs bleiben, dann überhören wir die Signale und dann gibt uns das Leben einfach die Chancen, die Gelegenheiten, die Geschenke durch massivere Ereignisse und Situationen doch mal wieder genauer hinzuschauen oder wirklich zu mehr zu reflektieren und uns einfach auch vom Fokus her wieder mehr mal nach innen zu wenden, als immer alles nur versuchen im Außen irgendwie zu lösen und hinzukriegen.
Ja, und das ist ein super wichtiger Punkt, der im Podcast hier immer eine Rolle spielt. Du wolltest noch ausführen?
Genau, und wenn du sagst, wie kann ich auf die Seele hören, da gibt es nur eine Antwort für mich, nämlich auch mal anzuhalten. Wirklich zu stoppen. Das heißt, aus diesem Rad, okay, man kann auch Hamsterrad dazu sagen, immer versuchen, besser zu werden, weiterzukommen, zu optimieren, uns damit auch von dem eigenen, von der Erkenntnis des eigentlichen Seins abzulenken, dass wir nur im Grunde genommen das spüren können, wenn wir zum Beispiel mal anhalten, stoppen, in die Natur gehen beispielsweise, alle Gadgets mal weglassen, offline gehen, meditieren, uns die Frage stellen, wann habe ich zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? um beispielsweise unseren Horizont wieder auch für Neues zu öffnen, auf einen Berg zu gehen, um auf einmal, wenn unten gefühlt wie im Herbst und im Winter oft alles im Nebel liegt, über den Nebel hinauszugehen und auf einmal wieder einen rundum 360 Grad klaren Blick auf die Dinge zu haben, aus der Vogelperspektive auf meine kleinen begrenzten Problemchen zu schauen, die sich natürlich dann aus einer ganz anderen Perspektive auch viel leichter adressieren und auflösen lassen.
Ja, schön.
Und damit quasi lernen, ich spreche immer gerne auch von inneren Muskeln, okay? So wie du deinen Bizeps trainieren kannst, dass er dicker wird, oder dein Core, dass es stabiler wird, kannst du auch deine inneren Muskeln trainieren. Und die inneren Muskeln reagieren genauso auf Reize wie ein intelligent aufgestelltes Krafttraining. Und wenn ich immer wieder einen Reiz mir erlaube, einen Reiz setze, mehr die innere Stimme, die Intuition, die Seele zu hören, dann wird es natürlich auch mehr und es wird verständlicher und klarer und ich kann im Grunde genommen auch diese Messages, diese Botschaften, diese Hinweise hören und sie dann natürlich auch in mein Leben integrieren und sie umsetzen.
Was hast du da für Praktiken alltäglich, die du tust, um genau diese innere Muskulatur zu trainieren?
Also ich meditiere seit vielen, vielen Jahren regelmäßig täglich, morgens immer das Erste. Es ist so mein Start in den Tag. Je nachdem, wie dann der Rest des Tages oder wann ich meine ersten Termine und so weiter habe, ist es mehr oder weniger, aber ich sage mal so ganz grob, zwischen 20 und 45 Minuten ist es täglich. Das ist das Erste, was ich mache. Ich stehe auf und meditiere. Trink ein, zwei Gläser Wasser vorher, meditiere. Und alles andere kommt danach. Also damit setze ich schon quasi das Fundament für einen bewussten Tag. Ich spüre, wer ich bin. Tauch ein in dieses höhere Bewusstsein, das wir alle sind. Werde mir dessen bewusst, dass ich nicht nur eintauche, sondern dass ich das auch bin, dass ich Bestandteil dessen bin. Und sehr, sehr oft kommen dann schon am Ende der Meditation auch Impulse, was heute ansteht, was für mich selbst ansteht, was ich aber gerne auch irgendwie nach außen tragen möchte. Beispielsweise kommt dann oft eine Idee für einen Post oder für eine Story oder irgend sowas in dieser Richtung. Aber es geht in erster Linie darum, den Tag einfach nicht so zu starten, dass wenn ich aufstehe, sofort in meinen Egoanzug schlüpfe und von dort quasi irgendwie wieder irgendwo einen begrenzten Tag erlebe. Das heißt, ich steige bewusst nicht ein in mein konditioniertes, in meinen konditionierten Apparat. Auch wenn der immer mal wieder auftauchen kann, aber durch meine Meditationspraxis kann ich mittlerweile diesen Trick so schnell durchschauen, dass ich, wenn überhaupt, nur kurzfristig noch einsteige. Weil ich den Trick durchschaue und weil ich erkenne, das ist das, was ich nicht bin. Und warum soll ich mich auf eine Reise begeben, von einer sehr, sehr begrenzten Plattform aus, die ich im Grunde genommen nicht bin. Das ist höchstens ein Konglomerat an anerzogenen und erworbenen Glaubenssätzen, Muster und so weiter ist.
Ja.
Und das, wenn man beginnt zu meditieren, und das muss natürlich jetzt nicht gleich, um Gottes Willen, 20 Minuten oder eine Stunde sein. Es sind auch 5 Minuten ausreichend. Aber ich kann durch die Meditationspraxis, wenn ich dranbleibe, natürlich auch diese Meditationsmuskeln, diese inneren Muskeln trainieren. Und dann fällt es mir oft auch leicht, wenn ich mich zum Beispiel mal untertags aufgehängt habe, weil mir jemand blöd gekommen ist, weil jemand meine Knöpfe gedrückt hat, weil ich irgendwie in der Familie irgendwie von irgendjemand irgendwie schräg angeschaut wurde oder sonst irgendwas. Oder weiß der Kuckuck, okay, da gibt es Millionen an Möglichkeiten und jeder denkt, ich weiß sofort, was gemeint ist. Dass ich dann einen sofortigen Reset machen kann, indem ich einfach kurz, bevor ich auch reagiere oder urteile oder werte, weil das ist immer eine Vergiftung, auch wenn ich über einen anderen Menschen urteile, dann vergifte ich immer mein eigenes System. Und dieses Gift will ich eigentlich nicht in mir haben. Deswegen ist es gut, wenn ich mal kurz auf die Finger haue und sage, nee, stopp. Ja. Zieh mich vielleicht kurz zurück, wenn es möglich ist. Gut, wenn ich jetzt gerade auf der Autobahn bin, geht's nicht, aber ich kann trotzdem schnell auf den Parkplatz fahren und kann sagen, okay, ich mache eine Minute Reset. Also, was mache ich? Ich mache alles aus, setze mich hin, schließe meine Augen und werde für einen Moment still. Ich spüre meinen Atem, wie er ganz natürlich kommt und geht, mühelos. Der Atem ist immer auch ein Anker in den gegenwärtigen Moment und betrachte das, was mich getriggert hat oder das, was mich gerade so ein bisschen vielleicht aufgeheizt hat, auch mental, emotional, betrachte ich aufgrund der Stille, aus der Stille, die von der Situation, die passiert ist, unberührt geblieben ist. Die zu jedem Zeitpunkt immer von dem, was passiert, unberührt geblieben ist. Lediglich der Beobachter ist. Und wenn ich mich quasi von der Position des Betroffenen in die Beobachtersituation bringe, dann habe ich keine Anhaftung mehr an das Ganze. Und dann löst sich das Problem, das ich vorher hatte, wie durch ein Wunder auf. Und ich bin hier in der Freiheit, in der Weite, im Frieden und kann über die Situation sogar lachen, wie ich wieder vielleicht kurzfristig in die Falle getappt bin und lebe mein Leben aus oder mache die nächsten Dinge dann von dieser Weite, die ich bin und habe das Ganze nicht mehr irgendwo unterdrückt oder weg betäubt. Da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, wie Menschen das tun und damit quasi noch tiefer ins Unterbewusstsein geschoben, zwar für einen kurzen Moment weggedrückt, aber im Grunde genommen mittel- und langfristig sogar noch ermächtigt, weil bei der nächsten Gelegenheit kommt es ermächtigt nach oben und wird uns noch tiefer treffen als vorher, wenn wir nicht in der Lage sind, es peu à peu, immer gleich, wenn es auftaucht, direkt quasi aufzulösen, indem wir es aus einer höheren Perspektive betrachten und uns nicht damit identifizieren.
Oh, ich habe sehr viel zu sagen. Das ist schön, ihr müsst wissen, wir sehen uns ja hier per Video und der Stefan hat das schön dann auch gezeigt, wie das funktioniert mit der Beobachterperspektive. Und genau das war mir auch im Sinn, als du angefangen hast, über Meditation zu reden, dass man diese Stichwörter Stille und Ruhe und Achtsamkeit in dem Moment hat und dann aus dem Körper im Prinzip dann rausgeht und diese Beobachterperspektive auf sich selbst von oben hat. So schräg oben zeige ich es jetzt gerade auch oder hast du es eben auch gezeigt. Und das ist, also das ist wieder so eine schöne Sache, da machst du gerade Werbung wieder, dass ich für mich, ich merke das gerade auch im Moment, dass ich einfach wieder mehr meditieren musste. Manche fragen sich, warum soll ich meditieren? Ja, genau deswegen, was wir gerade besprechen. Das ist so ein Benefit, dass man einfach wieder mehr, vielleicht auch den Körper erstmal in Ruhe bringt und somit auch den Geist, weil, wie wir ja wissen, hängt alles miteinander zusammen und diese Beobachterperspektive einnimmt. Und ich mache das viel zu wenig aktuell und ich werde es mir zu Herzen nehmen, das dann öfter wieder zu machen, zu meditieren und diese Praxis dann reinzugehen. Und ich mache das aktuell nur jeden Monat öfters mal oder zwischendurch oder jeden Monat mit dem Body-Mind-Boost, den ich jeden Monat einmal halte. Da hat man eben einen Fitnesskurs und dann am Ende auch noch die Meditation. Und das ist so schön, auch bei den Teilnehmern zu sehen, wie am Ende dann nach dem Körperlichen, was betätigt wurde, nochmal diese Entspannung nochmal reinkommt und dass man dann wirklich ich merke das auch selbst, dass es dann viel mehr gebracht hat, diese körperliche Betätigung, wenn man danach nochmal sich bewusst wird oder entspannt und diesen Zustand hat. Das merke ich selbst und muss ich öfter machen. Das nehme ich auf jeden Fall für heute mit. Und dann ein Aspekt, der mir aufgekommen ist, wo du das gezeigt hast, mit der Beobachterperspektive von seitlich oben. Es gibt doch eben diese transzendalen Anekdoten, dass wenn ein Mensch kurz vorm Tod steht oder gestorben ist, eben aus dem Körper rausgeht und dann so im Krankenhausbettzimmer, glaube ich, kennt jeder dieses Bild, der Mensch liegt da, hat aber erzählt, nachdem er wieder ins Leben gekommen ist, ah, ich war irgendwie aus meinem Körper rausgegangen und war dann oben an der Decke vom Krankenhauszimmer und habe dann so mich und also meinen Körper gesehen und auch meine Familie drumherum gesehen. Und ist es vielleicht genau das, was wir gerade besprechen, mit dieser Beobachterperspektive, dass genau das mit der Seele auch passiert?
Ja, also um jetzt nochmal auf die Meditation zurückzukommen, erstmal. Meditieren ist für viele aus dem Grund irgendwie so herausfordernd, erstmal, weil wir zu viele Konzepte haben, was Meditation eigentlich ist. Und wir dürfen eins nicht vergessen, unser Ego, unsere Identität, unsere begrenzte Identität, die Persönlichkeit, der Charakter, mit dem wir uns verwechseln, der hat natürlich ein Interesse dran, möglichst lange in uns zu verweilen, ohne dass er sich verändern muss. Und in dem Moment, wo der Mensch beginnt, sich bewusstseinsmäßig breiter aufzustellen, zu meditieren, läuten im Ego-System alle Alarmglocken im Sinne von, um Gottes Willen, mach das nicht, weil da hat das Ego dann Angst, dass ihm seine Fälle davon schwimmen. Das heißt, es ist ein Widerstand da, aus unserer begrenzten Struktur heraus zu meditieren, weil die Struktur Angst hat, dass ihre Tage gezählt sind. Zumindest was die Intensität oder die Macht über den Menschen betrifft. Okay? Da kann man sich so vorstellen, als wie wenn so ein Mensch so ein 5-Sterne All-Inclusive-Super-Luxus-Hotel ist und sich da quasi diese ganzen Ego-Strukturen eingenistet haben und sagen, okay, das möchte ich hier nicht missen, weil da ist 24/7 Happy Hour und wenn der jetzt beginnt, irgendwie gewisse Dinge in Frage zu stellen, ruhiger, friedlicher, bewusster, glücklicher zu werden, dann müssen wir auf jeden Fall alles tun, um hier nicht rausgeschmissen zu werden oder dass uns gekündigt wird. Das ist also ein Widerstand auch, der da ist und den man auch erkennen sollte, wenn man in so einer Situation ist. Also das ist für niemanden einfach, erstmal mit einer Meditation zu beginnen. Es ist allerdings so, dass im Grunde genommen Meditation auch nicht positiv sein kann für denjenigen, der sich hinsetzt zu meditieren, sondern wirkliche Meditation heißt, dass man erkennt, dass der sich hinsetzt zu meditieren, dass wir der nicht sind und dass sich der eigentlich auflöst.
Genau.
Also Meditation ist eigentlich unser natürlicher Zustand und ist eigentlich das, was im Hintergrund immer da ist, wenn im Vordergrund Lärm und Geplapper und Hamsterrad und Ängste und Stress und was weiß ich alles da sind, ist das Ganze immer im Kontext von Meditation oder Stille. Es ist im Grunde genommen ein Synonym dafür. Und wenn wir natürlich heute hergehen und meditieren, auch wieder mehr oder weniger als Biohacking machen oder als Optimierung, um das System, das vergängliche System zu unterstützen oder zu verlängern, dann ist es auch nicht das, was eigentlich Meditation ist. Okay. Ich habe halt dann vielleicht eine weitere App auf meinem Handy und ziehe mir da irgendwie, was weiß ich, unterschiedliche geführte Meditationen rein. Da ist nichts Schlechtes dran auszusetzen. Das kann ein Öffner sein, ein Türöffner. Aber im Grunde genommen ist die eigentliche Meditation etwas, was immer schon da ist und wir uns dessen eigentlich nur öffnen müssen, dürfen und da einfach einen gewissen Zugang zu finden. Also es kann eine geführte Meditation, kann ein guter Einstieg sein. Habe ich auch gemacht früher, auch mit irgendwelchen Musiken und Frequenzen und so. Mittlerweile ist dieses Einfache, nur mir kurz ein Zeitfenster zu geben, um in die Stille einzutauchen, ist mittlerweile das Kraftvollste und das Transformierendste für mich und auch gewesen am Ende des Tages, meiner Meditationspraxis, die ich irgendwann vor 25 Jahren gestartet habe.
Ja.
Und die andere Geschichte ist, was du gesagt hast, wie das ist mit Nahtoderfahrungen oder mit Erfahrungen, wenn du beispielsweise
Transzendale, ja.
bei einer Operation und so weiter irgendwie auf einmal von außen siehst, dass da ein Körper liegt, der operiert wird. Das ist im Grunde genommen, es geht in die Richtung. Du erkennst eigentlich, dass du einen Körper hast, aber nicht der Körper bist. Und das sind natürlich für solche Menschen unglaubliche Geschenke und Offenbarungen. Und wenn ein Mensch dann nochmal zurückkehrt in den Körper, dann wird sein Leben nie mehr so sein, wie es vorher gewesen ist. Weil er sich eben als Seele begreift, das eben den Körper nur benutzt als Gefäß, als Instrument, um eben den seelischen Auftrag durch den Körper zu erfüllen. Und letztendlich geht es auch darum, dass wir hier sind, uns alle gegenseitig auf unsere einzigartige Art und Weise daran zu erinnern und nach Hause zu führen. Deswegen sind wir alle hier. Aus meiner jetzigen Erfahrung und aus der höchsten Perspektive betrachtet. Und klar, geht es auch darum, diesen Weg zu gehen. Im Grunde genommen ist es ein wegloser Weg, weil es ist schon alles da, aber es braucht natürlich schon Actions, proaktive Handlungen und Weichenstellungen, dass wir letztendlich an diesen Punkt ankommen. Und in dem Moment, wo wir diese Reise antreten, werden wir vom Leben auch geführt. Und je mehr wir uns führen lassen, umso leichter und müheloser wird das Leben und umso mehr vertrauen wir auch, dass im Grunde genommen sich das Leben, wenn wir unserem Seelenauftrag folgen, sich um uns kümmert. Also im Sinne auch von existenzieller Absicherung, also sag jetzt mal Geld, Wohnung, Auto, was man halt heutzutage alles braucht, um auch ein gut gelebtes Leben auf der physischen Ebene, auf der materiellen Ebene zu leben. Und ich mache nicht nur irgendeinen Job, um am Ende des Monats zu sagen, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann mein Autoleasing bezahlen, ich kann meinen Kühlschrank füllen und kann meine Krankenversicherung zu bezahlen. Das sind zwei Paar Stiefel. In dem Moment, wo der Mensch sich ausdehnt und sich mehr als Spirit, als Seele, als Bündel von Glaubenssätzen gehüllt in einen physischen Körper begreift, umso mehr passieren diese Dinge und es findet einfach mehr Sinn oder mehr, wie im Englischen sagt man, Life Purpose, wie sagt man denn, du bist mehr auf dem Weg deiner Lebensaufgabe unterwegs. Also du spürst einfach, hey, ich bin auf meiner Spur. Und die spürt sich einfach von Tag zu Tag ein bisschen kraftvoller an, ein bisschen klarer an, wenn man irgendwann wenn man beginnt, wirklich sich diesen Weg vertrauensvoll zu erlauben, ihn zu gehen. Es hat auch viel mit Erlaubnis zu tun, die wir uns selbst geben müssen. Und die Erlaubnis, die kann oft leichter kommen, wenn wir beispielsweise meditieren, weil in dem Moment, wo wir meditieren, geht uns oft im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf.
Ja.
Und wir spüren dieses Licht in uns und auf einmal entsteht mehr Vertrauen ins Leben und wir trauen uns Dinge zu tun, Steps, die vorher vielleicht unmöglich gewesen wären, weil wir es uns nicht zugetraut haben, weil wir zu sehr auch in unserer Familienmatrix gesteckt sind, wo in manchen Familien einfach dieses und jenes nicht geht, weil es in der Familie noch nie gegangen ist und weil es noch nie jemand geschafft hat und weil wir so sind, also geht es bei dir auch nicht. Das heißt, du kannst dann aus diesen Mustern auch viel leichter ausbrechen, durchbrechen und eben deinen Weg gehen, der sich dann einfach gut und richtig und stimmig anfühlt.
Ja, das ist schön gesagt. Und weißt du, was mir so wichtig ist in diesem ganzen Zusammenhang? Für mich sind die Stichwörter oder Begriffe von Dankbarkeit, Achtsamkeit und vor allem auch bedingungsloser Liebe so wichtig in meinem alltäglichen Denken und Handeln, um genau diese Verbindung zu mir selbst, zu meinem Sein eben noch mehr zu spüren. Und das hilft mir total. Und das merke ich so, wenn man einfach mal Dinge macht, die von außen betrachtet nicht logisch sind, einfach mal anderen bedingungslos hilft. Man sieht es in Alltagssituationen, wenn man eine ältere Person im Bus vor sich hat und einfach diese ganz normalen Situationen, die man eigentlich lernt von Kind auf, das ist eine schöne Sache, wenn man jetzt einfach den Platz freimacht für die ältere Person, damit die sich hinsetzen kann. Die bedankt sich mit einem Lächeln oder was weiß ich, auch mit einem Danke. Und dieses Gefühl dann, das ist genau das, diese bedingungslose Liebe, die mir so viel weiterhilft und für mich eine wichtige Sache im Leben ist, die man für sich einfach mitnehmen sollte. Genau.
Absolut, Tim, weißt du, und jeder Mensch, der genau diese Dinge tut, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist ein Segen für alle. Weil jeder Mensch, der solche Dinge tut, und das können ganz, ganz kleine Dinge sein, speist nicht mehr in die Cloud von Begrenzungen und Getrenntheit, Getrenntsein und Ellbogengesellschaft und Gegeneinandergesellschaft ein und wird dann auch von dieser Cloud nicht mehr zurückgespeist, weil das ist nämlich das Dilemma. Wenn ich so ticke, speise ich in dieses morphogenetische Feld, in diese kollektive Cloud ein und kriege wie eine Standleitung auch immer die Informationen runter. Also es ist im Grunde genommen wirklich so fast schon irgendwie so ein Trap, in der man drin ist und im Grunde genommen nicht mehr rauskommt, wenn man nicht von sich aus beginnt, Dinge zu tun, wie du sie gerade beschrieben hast, weil in dem Moment habe ich nämlich eine Standleitung installiert in eine andere Cloud, die einfach ein größeres Bewusstsein ist, die das Bewusstsein anhebt, die uns mehr mit unserer Seele in Kontakt bringt und wo wir uns gegenseitig alle bereichern und beschenken und damit eine neue Erde oder neues Bewusstsein kreieren. Und diese Wahl haben wir nicht nur einmal im Leben zum Glück, sondern von Moment zu Moment. Das ganze Leben ist im Grunde genommen eine Wahlmöglichkeit. Wir haben sie von Moment zu Moment und können eben wählen. Und mit jeder Wahl, die wir treffen, stärken wir den Weg, den wir gehen, investieren nicht mehr in etwas, wo wir spüren, dass wir es nicht mehr haben wollen, dass es uns nicht mehr länger dient als Gesellschaft. Und investieren und bringen unsere Seelenenergie, unsere Spirit-Energie in eine Richtung, die dem Großen und Ganzen und damit uns allen dient.
Schön. Das wären eigentlich schon perfekte Schlussworte. Nur leider gibt es eine Tradition hier im Podcast, dass du gleich nochmal Abschlussworte an die Zuhörer richten darfst. An der Stelle, dass wir auch langsam jetzt auch zum Ende kommen. Erstmal danke für deine Zeit und deine Offenheit und deine Inspiration auch generell, nicht nur heute in dem Austausch, sondern generell auch auf Instagram. Mach weiter so. Ich folge dich auf jeden Fall weiter und ja, danke dir für das inspirierende Gespräch heute. Genau.
Sehr gerne, Tim.
Und dann kommen wir zur Tradition. Du darfst jetzt nochmal, ich nenne es immer motivierende Abschlussworte, vielleicht in diesem Fall auch ja, einfach das, was du aus dem Herzen jetzt spürst, an die Zuhörer richten, ja, in Bezug auf das, was wir heute besprochen haben, vielleicht eine wichtige Essenz, die du heute ja, mitgeben möchtest an die Zuhörer, die uns jetzt ja, knapp über eine Stunde, glaube ich, zugehört haben und jetzt nochmal belohnt werden mit einem Abschlusswort, ja, um ja, das heutige Gespräch abzuschließen.
Ja, das, um was es geht, hat sich wie so ein roter Faden durch das ganze Gespräch gezogen. Und um es zusammenzufassen, hör auf dein Herz und dein Herz ist deine Seele. Okay, wir sagen das oft so flapsig dahin, hör auf dein Herz oder folge deinem Herzen. Und damit ist nicht das physische Herz gemeint, sondern das Herz unseres höheren Bewusstseins, das in uns allen allgegenwärtig ist. Und wenn wir von dort aus, wenn wir da von dort aus leben, treffen wir andere Wahlen, werden wir von dieser unendlichen, ewigen Kraft auch geführt und spüren einfach, dass das Leben mehr ist und dich einfach beschenken möchte mit dem, für was du hierher gekommen bist. Und dazu macht es auf jeden Fall Sinn, immer mal wieder auch zu reflektieren, was ich tagtäglich in welcher Form auch immer, auf welchen Ebenen auch immer ich konsumiere und ob das, was ich konsumiere, ob das diesem Herzensweg dient oder ob ich es eher hinten runterfallen lasse und mir Dinge mich um mich dem quasi, um mich von dem inspirieren zu lassen, was diesem Herzensweg dient.
Sehr schön. Dann waren es jetzt die abschließenden Abschlussworte. Danke an alle Zuhörer fürs Zuhören natürlich. Das Instagram-Profil vom Stefan ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Auch gerne weitere Links, die du mir dann noch schickst. Und ja, wir freuen uns natürlich beide über deine persönliche Rückmeldung zu dem Podcast hier, zu dem Gespräch heute, zu den Themen, die wir angesprochen haben. Und schreib uns gerne. Ja, zum Ende habt eine gute Zeit. Wir hören uns. Danke.
Vielen Dank auch nochmal an alle Zuhörer und Segenswünsche für alle.